Vier Wochen lang war diese WM auch ein Fest der Tore, des Spektakels und der Superstars. Doch Topfavorit auf den Titel ist jetzt eine Mannschaft, die für all das so gar nicht steht. Spanien, die perfekt geölte Kollektivmaschine, die mit Ballbesitz, Raumkontrolle und perfekter Ordnung selbst Dembélé, Olysee und Mbappé entzaubert hat. Jetzt kann eigentlich nur einer Spanien vom zweifellos verdienten WM-Titel noch abhalten und den Traum am Leben halten, dass Fußball eben doch mehr ist als perfekte Kontrolle. Der Goat himself, Lionel Messi mit Argentinien, ja, oder Donald Trump per Dekret.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst SID. Hallo Tom.
Servus Malte.
Schön, dass du da bist. Tom, du kommst gerade vom Zahnarzt. Damit bist du wahrscheinlich der Einzige, der näher dran ist an der englischen Gefühlslage als jeder andere nach diesem 1:2 gegen Argentinien. Den wurde ja auch quasi gestern von Lionel Messi dann einen Zahn gezogen in quasi letzter Minute.
Ja, das kann man so sagen, wobei es jetzt nicht sonderlich überraschend ist. Also die Argentinier haben ja schon in allen K.O.-Rundenspielen ja mehr oder weniger so auf dem letzten Drücker ihre gewonnen. Also ob das jetzt gegen Kap Verde war, ob es gegen Ägypten war, oder gegen die Schweiz. Sie haben immer relativ lange gebraucht, um da mal zur Potte zu kommen. Was natürlich aber auch für diese Mannschaft spricht, die ja offensichtlich nicht gewillt ist, als Verlierer vom Platz zu gehen und da ja halt jetzt völlig platt formuliert halt nochmal alles raushaut. Mhm. Natürlich dann einen Chefstrategen in Lionel Messi hat, der ja doch ein ziemlich überragendes Turnier spielt. Ja, also ich finde auch, man sollte die im... Also ich kann es jetzt ja sagen, ich hatte die schon vor dem Turnier Geheimfavorit kann man ja nicht sagen, aber es haben alle immer über Spanien geredet, über England, über Frankreich. Ich habe gesagt, vergesst mir die Argentinier nicht. Die sind, ja, das ist ein eingeschworener Haufen, die kennen sich, die spielen tatsächlich für ihr Land, für die Leute da. Wenn man es so sagen will, auf einer Mission. Und ja, sie haben zwar bisher nicht immer überzeugend gespielt, aber trotzdem gewonnen. Also da fragt hinterher keiner mehr, wie das zustande gekommen ist.
Sie spielen für ihr Land gestern natürlich dann gegen England nochmal mit allen historischen, politischen Geschichten, die da dranhängen, nochmal besonders. Wenn du das Spiel nochmal Revue passieren lässt, wie viel Messi-Genie war es und wie viel vielleicht aber auch Englands Versagen gestern Abend?
Ich glaube... schwierig zu sagen. Ich glaube, dass diese 55. Minute, als die Engländer 1:0 in Führung gegangen sind, dass das natürlich der Knackpunkt dieses Spiels war. Danach hatte ich ein bisschen so den Eindruck, als ob die Engländer Angst vor der eigenen Courage haben, als ob die von wir wollen gewinnen umschalten auf wir wollen nicht verlieren. So dieses... So im Unterbewusstsein, wir sind jetzt ganz nah dran am Finale und 66 und 60 Years of Hurt und was du da immer alles hörst von denen. Ich finde, du konntest ihnen richtig zuschauen, wie ihnen das Herz in die Hose gerutscht ist. Und natürlich gibst du dann, wenn du da halt auch nur einen Millimeter zurückweichst, gibst du natürlich so einem Genie wie Messi natürlich die Möglichkeit, ja, halt einfach da magische Momente auf den Platz zu zaubern. Ich meine, er hat zwar kein Tor direkt geschossen, aber er hat halt beide vorbereitet. Und ja, also das ist ein Spiel, da würde ich sagen, das haben die Argentinier nicht gewonnen, sondern die Engländer haben es verloren.
Mhm. Und Thomas Tuchel hat es verloren, auch mit seinen Wechseln, die dann am Ende ja auch nicht die Entscheidung gebracht haben und vor allen Dingen, dass er es nicht verhindern konnte. Die Herangehensweise, was du sagtest, eben dieses Passive der Engländer, diese Angst, da irgendwie rauszukriegen, weil er ja am Anfang des Turniers ja auch mal gesagt hat, wenn wir hier verlieren, dann verlieren wir, weil wir zu weit viel Druck machen, weil wir zu engagiert sind, nicht weil wir jetzt zu passiv sind, wie im Grunde zu besten, in Anführungsstrichen, Southgate-Zeiten.
Ich finde, mit Wechseln gibst du halt auch deiner Mannschaft immer Signale und diese Wechsel gestern waren halt, die haben da halt mit reingespielt. So, ja, wie schon gesagt, also Vorsicht, nicht verlieren, nur kein Risiko mehr eingehen, also das war nicht mutig, sagen wir es mal so. Also er kriegt dafür ja auch schon überall richtig Lack. Am Anfang haben sie ihn gelobt für seine Wechsel, jetzt läuft es halt in die andere Richtung. Aber ja, natürlich ist auch er daran beteiligt. Natürlich hat er auch selber zugegeben, na klar, die Wechsel sind meine Verantwortung, das ist völlig richtig. Und er hat da mit Sicherheit ja, die falschen Signale an seine Mannschaft gesetzt.
Und hier kommt kurz Werbung.
Wer wird Weltmeister? Wir haben jetzt alle Mannschaften im Turnier gesehen und damit ihre Stärken und Schwächen. Bei Bet365 Sportwetten können wir sehen, wen die Fans als größten Favoriten handeln. Auf Platz 1 Frankreich mit einer Quote von 5,0, dahinter Spanien mit 6,5 und Argentinien mit 7,0. Mein persönlicher Favorit liegt auf Platz 4, England mit 8,0. Das liefert uns ausreichend Stoff zum Diskutieren. Zum größten Fußballturnier der Welt gibt es bei Bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor. Und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, warum es bei Bet365 Sportwetten niemals gewöhnlich ist. Gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Wie würdest du es einschätzen? Glaubst du, er darf die EM 2028, bis zu der er ja seinen Vertrag erst Anfang des Jahres noch verlängert hat, typischer Move von Verbänden, wenn es irgendwie läuft, wird der Vertrag verlängert, haben wir in Deutschland ja auch schon mehrfach gemacht. Und dann kommt eben dann doch so ein in Anführungsstrichen Nackenschlag, wobei ein Halbfinale natürlich auch was Tolles ist, aber in England natürlich fast nichts zählt, weil eben diese 60 Jahre, 60 Years of Hurt einfach da sind. Ja. Wie würdest du seine Zukunft oder seine nähere Zukunft einschätzen?
Also die FA ist ja schon einen außergewöhnlichen Weg gegangen, indem sie ihn überhaupt verpflichtet hat. Also haben sie offensichtlich kein Problem damit, eine unpopuläre Maßnahme, die es ja damals mit Sicherheit war, zu treffen. Ja. Und ja, also die Engländer, also man wenn man 4,5 Wochen in den USA ist, da kriegt man ja mit, was da drüben veranstaltet wird für einen Zirkus. Und dann äußert sich der, dann äußert sich Wayne Rooney, dann äußert sich Neville, dann äußert sich Shearer und was weiß ich was alles. Also das war unfassbar, was die. Also wenn wir 82 oder 84 Millionen Bundestrainer haben, dann haben die mindestens doppelt so viele, obwohl sie weniger Einwohner haben. Also das ist völlig absurd. Und da wird ja wirklich alles seziert, alles. Und jetzt nicht von den unbekanntesten Leuten. Die werden ihm jetzt natürlich Mörderlack geben. Das ist natürlich völlig klar. So nach dem Motto, wir haben es schon immer gewusst und er kann es nicht. Und die Frage ist halt, wo ist die Alternative? Und gibst du dir nicht die Chance, aus diesen Fehlern, wenn es welche waren, tatsächlich auch zu lernen? Weil bis dahin hat's ja gut funktioniert, muss man ja auch dazu sagen. Na, er war ja umstritten, weil er halt manche Spieler nicht nominiert hat. Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer zum Beispiel. Aber er hatte halt die Meinung, er müsse die beste Mannschaft zusammenstellen und nicht eine Ansammlung von den besten Einzelspielern. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Ja, ich wollte gerade sagen, auch daran wird es am Ende nicht gelegen haben, ob jetzt Phil Foden dabei war oder nicht, weil Talent und auch spielerische Klasse und auch ein Kollektiv war ja da. Die haben ja auch zusammengehalten über große Strecken des Turniers, nur dann eben, sie haben auch kollektiv verteidigt, nur eben am Ende nicht mehr gut genug.
Nee, nicht mehr so richtig. Ja, also so viele Glaskugeln habe ich gar nicht, aber sie haben sich ja festgelegt, dass sie bis 2028 mit ihm weitermachen. Also er wird natürlich wahrscheinlich noch penibler beobachtet werden, noch energischer kritisiert werden auch. Und ja, aber da muss er durch.
Das muss er, das muss man, das unterschreibt man ja mit, wenn man in England dann Nationaltrainer wird, gerade wenn man dann eben auch aus dem Ausland kommt. Auf der anderen Seite, Argentinien, was hat dir dieses Spiel über Argentinien verraten? Du warst ja auch wochenlang in den USA stationiert für den SID und hast da ja auch einige Spiele dann sehen können, was du über die Argentinier bisher vielleicht auch noch nicht gewusst hast.
Ich muss ehrlich sagen, die haben mich eigentlich gar nicht überrascht. Das Einzige, was mich wirklich echt überrascht hat, ist, wie genial dieser Lionel Messi mit 39 Jahren da tatsächlich halt noch auf das Spiel einwirken kann. Also das ist schon aller Ehren wert. Also es gibt ja dann auch immer Cristiano Ronaldo, der ist jetzt 2 Jahre älter, 41 oder so. Und es ist ja immer so der Vergleich zwischen den beiden, wer ist jetzt der Bessere? Und ich glaube, dass diese WM eindeutig bewiesen hat, wer von den beiden der Bessere ist, weil der Einfluss, den Lionel Messi auf seine Mannschaft und auf sein Spiel hat, im positiven Sinne. Ich finde, Ronaldo hat auch einen Einfluss auf seine Mannschaft, aber eher einen negativen, aber das ist so meine persönliche Meinung. Ja. Aber bei den Argentiniern hat es mich eigentlich nicht überrascht, wie die auftreten. Wie gesagt, man könnte es jetzt mal sagen, die sind positiv verrückt. Also wenn du schon alleine gestern gesehen hast, wie der kleine Simeone da reingegangen ist, da hast du wirklich den Eindruck gehabt, dem haben sie vorher 3 Kilo rohes Fleisch hingegessen, damit er auch richtig abgeht. Nein, also das hat mich nicht überrascht. Das ist, wie eingangs schon erwähnt, das ist eine Mannschaft, die kennen sich, die halten zusammen, die wissen, dass sie einen dabei haben, der ein bisschen Spaziergänger ist, aber halt Lionel Messi heißt, und dass der ihnen halt im Zweifelsfall das Ding, den Kahn aus dem Dreck zieht. Sei es jetzt durch ein Tor, sei es jetzt durch eine Vorlage, sei es jetzt durch einen genialen Pass, der den Raum öffnet oder einen Spieler frei macht oder so. Das ist schon, ja, und das wissen die, und er liefert es ja auch. Und im Prinzip ist das halt, wenn du die auch siehst, wenn du mitbekommst, wie die hinterher in der Kabine abgehen, wenn die gewonnen haben nach diesen. Wie gesagt, es war ja jetzt nicht das erste K.O.-Spiel, das sie auf dem letzten Drücker gewonnen haben. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, da merkst du ganz einfach halt, das ist ein Haufen dicker Kumpels, die beschlossen haben, so, wir zeigen euch jetzt mal so Abteilung wir gegen den Rest der Welt, was wir so eigentlich drauf haben. Mit unseren Methoden, gut, auch da geht's rustikal zur Sache, aber das sind ja trotzdem auch alles gute Fußballer, das darf man nicht vergessen.
Ja, und dieses Rustikalere, das muss eben auch das Körperliche in bestimmten Klassen dann einfach auch sein. Das ist dann das, was auch so die Nuancen dann am Ende ausmacht. Und Messis Rolle, du hast sie ja schon charakterisiert oder umrissen, vor allem, sie hat sich ja auch verändert. Zum Start war er der alleinige Vollstrecker, der alleinige Torschütze, wo man dachte, okay, mehr als Messi geht gar nicht. Und dann hat sich im Laufe des Turniers die Rolle ja ein bisschen verschoben, dass er dann plötzlich derjenige ist, über den immer noch alles läuft, der aber die anderen einsetzt. Also der im Grunde die ganze Bandbreite seines Schaffens nochmal gezeigt hat.
Ja, ich glaube, am Anfang haben halt alle so ein bisschen gedacht, okay, es ist Messi und der kann es schon. Aber der ist jetzt auch schon 39. Und wenn du dir halt die Spiele anschaust, ich meine, der hat ja teilweise den Aktionsradius, der geht nicht über den Mittelkreis hinaus. Das ist wirklich so ein Spaziergänger halt. Also auch gestern ja teilweise, da hattest du das Gefühl, Alter, ne, hallo, hier ist ein Fußballspiel und nicht irgendwie, keine Ahnung, 5 Kilometer spazieren gehen. Also, naja, aber wenn der halt auch den Ball hat, dann hast du halt gestern auch gesehen, was die gegnerischen Mannschaften dem mittlerweile für eine Bedeutung wieder beigemessen haben. Der hatte halt sofort Minimum 2 bis 3 Leute auf seinen Füßen stehen und hat halt trotzdem noch was gemacht. Das darf man auch nicht vergessen. Also die haben ihn gestern schon richtig schön in die Mangel genommen, was, finde ich, auch ein Zeichen von Respekt ist und letztendlich auch eine Anerkennung dessen, was der zu leisten imstande ist. Und ich glaube, dass die anderen, gut, das war Vorrunde, da spielst du dann halt auch gegen Mannschaften wie Österreich oder Algerien, die dann alle so, oh, ich spiele jetzt gegen Messi, um Gottes Willen, muss ich erst mal zuschauen, was der macht. Ja. Aber je länger dieses Turnier gedauert hat, desto mehr haben die Leute, also haben die gegnerischen Mannschaften festgestellt, verdammt nochmal, der ist zwar ein Spaziergänger, aber den darfst du halt auf gar keinen Fall aus den Augen lassen. Der hat immer noch einen guten Antritt. Der hat immer noch eine gute Field Vision, wie man das immer so schön nennt. Also der kann immer noch den genialen Pass spielen und der kann halt auch immer noch geile Tore schießen. Also das muss man auch dazu sagen.
Und er weiß eben auch schon, wo er hinschießen muss oder hinpassen muss, bevor er den Ball überhaupt kriegt. Das war ja auch diese komplette in einer Bewegung die Annahme und Weiterverarbeitung, ohne jetzt groß was gucken zu müssen oder den Ball unterbrechen zu müssen, auf den Ball zu treten, alles eben im Fluss. Und so hat er die Engländer dann am Ende den auf den Zahn gefühlt und nicht nur das, sondern ihn am Ende auch gezogen. Jetzt kommt aber Spanien. Die haben ja jetzt schon es hingekriegt, Mbappé, Dembélé, Olise aus dem Spiel zu nehmen mit ihrer kollektiven Art des Spiels und vor allen Dingen auch mit allen Attributen, die sie ja sich erworben haben oder allen positiven Dingen, die sie ja gezeigt haben. Gegen Messi, das ist jetzt dann nochmal, schafft Spanien das mit der Art, wie sie spielen, auch Messi so in den Griff zu kriegen?
Also wenn es dies nicht schaffen, dann weiß ich nicht, wer es dann schafft. Ja. Ich habe die zweimal live gesehen. Ich habe zweimal hinterher gesagt, die langweilen mich total. Mhm. Weil, also einmal gegen Österreich und einmal gegen Belgien, das ist halt, wie soll ich sagen, ich würde es nicht sagen, langweiliger Fußball. Was sie da gegen Frankreich gemacht haben, das war schon echt richtig, richtig gut, muss ich sagen. Aber da hast du halt immer das Gefühl, die passen sich zu Tode, lullen irgendwie auch den Gegner ein und warten halt einfach dann auf diesen Moment, wo sie den Pass spielen können, wo sie die Flanke schlagen können, wo sie den Raum öffnen können, dass dann halt doch was geht. Das finde ich ist teilweise ermüdend mit anzusehen, aber mei, der Erfolg gibt ihnen halt recht. Und gegen Frankreich hast du halt eindeutig gesehen, da hat halt eine Mannschaft gegen eine Ansammlung von Superstars gespielt, ganz einfach. Du hattest ein bisschen immer so das Gefühl, die Franzosen wissen nicht so richtig, was sie machen sollen. Und die Spanier wussten halt in jeden Augenblick, was sie machen müssen, sollen, können, dürfen. Ich glaube, wenn bei denen Plan A nicht funktioniert, dann haben sie einen Plan B. Und wenn Plan B nicht funktioniert, dann haben sie Plan C. Also die haben auf jede Situation, finde ich, eine Antwort. Und das macht die halt einerseits berechenbar, andererseits aber halt auch völlig unberechenbar, weil die finden immer einen Lösungsansatz. Die finden immer, ja, wie jetzt zum Beispiel gegen Frankreich, die Möglichkeit, da die Leute halt aus dem Spiel zu nehmen. Also du hast ja teilweise richtig gesehen, wie Mbappé oder auch Olise, der ja bis dahin ein überragendes Turnier gespielt hat, so als Quarterback der Franzosen, die haben denen einfach den Spaß am Fußball genommen und haben die vor Rätsel gestellt, die sie nicht lösen können. Und deswegen, werden die mit Sicherheit auch eine Lösung dafür haben, wie sie Lionel Messi ausscheiden. Ob sie das über 90 Minuten schaffen, ist die zweite Frage.
Ja. Denn du musst ihn ja über 90 plus X einfach ausschalten, weil dem reicht ja eine Szene, eine Minute, Bruchteil einer Minute, um ein Spiel eben auch in die völlig andere Richtung kippen zu lassen.
Ja, du musst es ja nur anschauen. Gegen Kap Verde in der Verlängerung gewonnen, gut durch ein Eigentor. Gegen Ägypten in den letzten 15 Minuten einen 2-Tore-Rückstand aufgeholt. Und was ich übrigens auch bemerkenswert fand, das fand ich auch gestern bemerkenswert. Die gehen auf Sieg. Da fällt kurz vor Ende der regulären Spielzeit, machen sie den Ausgleich. Aber dass sie dann einfach sagen, so, jetzt mal durchatmen, jetzt kommt gleich noch eine Verlängerung. Nee, Pustekuchen, die gehen halt nochmal voll drauf. Und ich glaube, dass das auch für die Engländer gestern halt einfach, ja, so nach dem Motto, die stellen sie jetzt alle schon auf die Verlängerung, aufs Elfmeterschießen ein. Und dann kommen die halt einfach nochmal, machen die Kabinentür auf und rennen nochmal alles in Grund und Boden. Also das war schon, ja, bemerkenswert. Aber der Spanier ist schon eine harte Nuss. Also.
Wobei diese Leidensfähigkeit der Argentinier, auch wenn sie eben den Ball nicht haben, dann vielleicht schon wieder ihnen zu Pass kommt, weil die Spanier ja vor allem, du hast die Pläne eben schon skizziert, Plan A, Plan B, Plan C, allen liegt ja zugrunde, wir haben auf jeden Fall erstmal den Ball, denn wenn wir den Ball haben, dann kann ja kein anderer damit was anfangen und das hat Thierry Henry ja auch gesagt, wenn die Spanier den Ball haben, den geben sie nicht mehr her, weil sie ja damit im Grunde auch eine Form von Verteidigung.
Klar, das sagt der Trainer ja auch, ne? Wenn wir den Ball haben, hat ihn kein anderer, dann kann uns nichts passieren. Also das ist natürlich ein Ansatz. Da brauchst du natürlich wenn man es jetzt mal simpel als Taktik bezeichnen will, oder einen Plan, wie das alles funktioniert. Und das funktioniert ja schon seit Jahren so. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dafür, dass die Pläne so gut funktionieren, haben die Spanier eigentlich fast schon zu wenig gewonnen.
In der Zeit, wo sie gewonnen haben, seit 23, glaube ich, ne, 37 Spiele in Folge, ein EM-Finale haben sie gewonnen, Nations League haben sie mal im Elfmeterschießen gegen Portugal verloren.
Aber das ist richtig, ja.
Gut, Nations League.
Ja. Nee, aber das ist schon, sie beherrschen es halt einfach. Man muss halt auch dazu sagen, was halt noch dazu kommt, ist, die haben ja Also die haben ja also so richtige Superstars jetzt, also so Abteilung Mbappé oder Messi oder so, haben sie ja eigentlich nicht, wenn man von außen drauf schaut. Aber der De La Fuente, der kennt diese Leute, mit denen er halt da jetzt bei der WM spielt, die kennt er ja teilweise schon seit der U15, seit der U17 oder so. Mhm. Da weiß halt wirklich die Linke, was die Rechte macht. Also das ist, ja. Und es gibt da viele Spieler, die, finde ich, auch völlig unterschätzt sind. Also wer mir zum Beispiel bislang super gefallen hat, außer von unserem lieben Handspielfreund Cucurella, das ist Wahnsinn, was der da auf der linken Seite macht. Also wenn ich zum Beispiel ganz herausragend auch finde, ist Dani Olmo. Das geht völlig unter, was der für diese Mannschaft bedeutet. Also der hat Ideen, der hat öffnende Pässe, der ist torgefährlich. Also da guckt ihr halt immer alles auf Herrn Yamal oder auf Lamine Yamal. Und wo ich mir dann immer denke, oh Leute, ganz ehrlich, die haben noch 10 andere auf dem Feld. Mhm. Die sind mindestens genauso wertvoll.
Rodri zum Beispiel.
Rodri, ja. Rodri zum Beispiel. Oder jetzt auch in den letzten Spielen Fabian Ruiz. Also
auch.
Ja. Auch ganz bemerkenswert. Dann darfst du nicht vergessen, dann spielen die da hinten mit 2 Leuten. Da würdest du im Leben nicht draufkommen, wer die sind. Also das eine ist Pau Cubarsí da, der 19-Jährige von Barcelona. Dann Aymeric Laporte von Athletic Bilbao. Das sind jetzt ja alles nicht irgendwelche, ja, das ist keine Laufkundschaft, aber das sind jetzt nicht irgendwie, dass du sagst, das sind so die Monster-Weltklasse-Innenverteidiger. Aber die halten halt den Laden zusammen, dass es eine wahre Pracht ist, gell? Ja. Schon bemerkenswert.
Fangen im Kollektiv das auf, was die anderen natürlich dann mit einzelnen Namen haben, aber ist dann im Fußball deutlich, ja, erfolgsversprechender dann eben, wenn alle einem Plan folgen und diesen Plan, und du hast es gesagt, seit der U15 mit De La Fuente arbeiten sie zusammen zum Teil, ja dann auch komplett verinnerlicht haben und damit eine Art Fußball spielen, die den Gegner körperlich, aber auch mental total ermüdet und diese Superstars ja im Grunde auch frustriert. Und das ist es ja vor allen Dingen, wenn jemand wie Mbappé eben dann keine Bälle kriegt oder eben seine Chancen nicht so kriegt, dass er sie dann auch zwangsläufig nutzen kann, dann haben die irgendwann auch keinen Bock mehr.
Das ist genau das, was wir gesagt haben. Ja, oder was du gerade gesagt hast, das kommt die mentale Komponente noch dazu. Gut, über 90 Minuten oder über 120 Minuten sollte man das auch mal wegstecken können. Und man hat ja zum Beispiel bei den Franzosen gesehen, als sie gegen Paraguay nicht gespielt haben, sondern getreten wurden, dass sie sich da halt beherrscht haben, dass sie das teilweise weggelächelt haben, dass sie das schon mental auch extrem stark waren. Aber wenn du halt nicht mehr so spielen kannst, wie du möchtest, wenn halt gar nichts funktioniert, wenn der Pass nicht kommt, weil der Passgeber zugestellt ist, weil du den Pass dann zwar kriegst, aber dann sofort 3 Leute da sind, ja, das ist natürlich eine mentale Komponente, das frustriert, das geht dir neuhochdeutsch auf den Sack. Und ist ja auch nur allzu menschlich. Also das, wenn man dann auch ja, die Körpersprache sieht, da merkst du dann halt einfach, wie die, oh, nee, nicht schon wieder, so dieses, wo du richtig siehst, wie denen mal kurz die Luft rausgeht und diese Körperspannung eben nicht mehr bei 100% ist, sondern nur noch bei 80.
Das ist eine neue Art des Zerstörungsfußballs, ohne wirklich zu zerstören, sondern einfach vielleicht auch einfach zu zermürben. Also das ist ohne jetzt, also weil Zerstörungsfußball klingt so negativ. Das ist es ja bei den Spaniern einfach auch gar nicht. Nur das ist die Auswirkung auf den Gegner.
Das ist genau so ist es, ja. Das macht den Gegner mürbe.
Ja.
Das ist mit Sicherheit auch ein Ziel dieses Stils, wie ihn die Spanier spielen.
Und er ist ja sehr erfolgreich. Und jetzt dann eben gegen Messi, die Spielidee der Argentinier und die der Spanier, würdest du da auch sagen, das ist vielleicht dann auch so ein kleiner Gegensatz?
Ja, schon. Auf jeden Fall. Also, wenn man das jetzt mal, also das ist jetzt natürlich extrem pauschal und extrem polarisierend. Der Spanier, hört es jetzt negativ an, der spielt seinen Stiefel runter. Mhm. Der hat so seinen Plan. Beim Argentinier hast du manchmal so das Gefühl, der hat so nicht so richtig einen Plan, der macht ein bisschen so Freestyle. Ja. Und wenn gar nichts geht, kriegt Messi den Ball. Aber die spielen halt mit einer unfassbaren Dynamik. Also wenn es drauf ankommt, muss man dazu sagen. Also gegen die Schweiz, da haben sie ja, sind sie ja relativ früh in Führung gegangen. Und dann hast du ja bis zu dem dämlichen Platzverweis von dem Embolo, haben die ja Schlafwagenfußball gespielt. So nach dem Motto, ja, ist die kleine Schweiz jetzt, ne, das wird schon klappen und wir verausgaben jetzt mal nicht so. Aber die haben halt eine unfassbare emotionale Wucht in ihrem Spiel und die musst du erstmal in den Griff bekommen. Also die, ja, also ich glaube, wenn da nicht irgendwann mal die Tribüne käme, würden die laufen bis zum Atlantik und rüberschwimmen. Also das ist schon, man darf halt auch nicht vergessen, ich meine, der Stil, den die Argentinier, oder so wie die Argentinier spielen, das ist ja extrem kraftraubend auch. Die haben jetzt schon 2 Verlängerungen in den Knochen, mussten Rückstände aufholen. Also das geht schon an die Substanz, aber du hattest jetzt nicht das Gefühl gestern, dass das denen an die Substanz geht. Die haben einfach eine emotionale Komponente in ihrem Spiel, die halt vieles ausgleicht, die halt gewisse technische Defizite oder taktische Defizite ausgleicht. Die sind ja gestern auch wieder gelaufen, als gäbe es keinen Morgen. Unabhängig davon, dass sie natürlich auch rustikal zu Werke gegangen sind.
Erste Halbzeit
war ja schon hart an der Grenze teilweise, aber von beiden. Da trifft, glaube ich, ein bisschen so Berechnung auf große emotionale Wucht. Mhm. Ja, nicht, dass die Argentiner keinen Plan hätten. Natürlich haben die auch einen. Aber da ist schon mehr so, ja, das ist ein klares Konzept gegen ein bisschen Freestyle, finde ich.
Kann dieser Freestyle, auch dieses Körperliche, den Spaniern auch vielleicht andersrum dann auch mal den Nerv rauben, weil so sind die das ja bisher auch gar nicht gewohnt gewesen, dass einer da wirklich mal richtig drauf geht, mal richtig auch mal so ein bisschen eklig ist. Da, vielleicht können sie es auch überspielen durch ihren Ballbesitz, dass die da gar nicht hinkommen, weil dann ist der Ball schon wieder weg. Und
genau, das ist es. Ja? Du musst ja erst mal in dem Moment bei dem Spieler sein, der den Ball hat, dass du ihm auch wehtun kannst. Die sind so gut organisiert. Also ich bin jetzt mit Sicherheit kein Taktikexperte oder was weiß ich, oder kann irgendwelche aus der 5. Etage irgendwie aufs Spielfeld gucken und lesen, wie die sich jetzt wunderbar verschieben oder so. Aber wie gesagt, nochmal, du hast halt bei denen immer das Gefühl, dass sie ziemlich genau wissen, was sie tun. Und dass sie dem Zufall relativ wenig Chancen geben. Und wie gesagt, wenn irgendwas Unvorhergesehenes eintritt, dann sind natürlich auch die in der Lage, mal den Fuß drüber zu halten oder dann mal was anderes zu machen. Also die sind auch, ich meine, das sind Spanier, die sind auch hoch emotional, das darf man auch nicht vergessen. Die wissen schon auch, wann sie mal was machen, also wenn sie mal zulangen müssen. Aber die sind schon, das ist schon eine richtig gut geschmierte, geölte Maschine. Das muss man einfach so sagen. Und das kann man jetzt, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang mal gesagt, ich habe es teilweise langweilig gefunden gegen die Franzosen, muss ich sagen. Das war einfach erste Sahne. Also da kannst du jetzt dann auch nicht mehr sagen, das ist langweilig, sondern das war halt einfach, ja, Kombinationsfußball auf allerhöchstem Niveau.
Und damit eben dann über 90 Minuten die totale Kontrolle. Aber Argentinien hat eben die Möglichkeit, Geniestreiche zu setzen. Muss Argentinien gegen Spanien aus deiner Sicht vielleicht anders spielen, sie ein bisschen aus der Ordnung bringen? Oder wäre das vielleicht auch genau falsch? Was wäre so deine Herangehensweise?
Ich glaube, wenn ich das jetzt wüsste, könnte ich mich als Nationaltrainer in England bewerben, oder?
Die suchen ja vielleicht. Wieder einen Deutschen.
Ja, nee. Ich finde ganz einfach, die Argentinier sollten das spielen, was sie können. Einfach jetzt dann nicht sich nach dem Gegner richten, sondern halt einfach draufgehen, so wie sie es gestern gegen die Engländer gemacht haben. Letztendlich hatten sie damit Erfolg. Ja klar, du musst schon schauen, dass du nicht den Schritt zu spät kommst, weil sonst hast du schnell eine gelbe Karte oder einen Platzverweis, als es dir lieb ist. Klar musst du dich darauf einstellen, was der Spanier macht. Klar musst du halt in Kauf nehmen, dass du den Ball vielleicht mal 5 Minuten lang nicht siehst. Aber ich würde jetzt als Argentinier nicht hergehen und versuchen, mich komplett auf die einzulassen, sondern ich würde als Argentinier einfach versuchen, anständig, solide zu verteidigen. Mhm. Und dann halt einfach, wenn ich den Ball habe, Abmarsch nach vorne, so schnell es geht, so gut es geht. Natürlich ist der Schwan ja auch da wieder drauf vorbereitet, wissen wir. Aber ich würde einfach, ja, wie sie es bisher gemacht haben, einfach das Herz in die Hand nehmen und mit Leidenschaft diese Spanier halt auch bekämpfen. Mhm. Na, was anderes bleibt dir ja gar nicht übrig, weil es so gut geschmiert und so gut geölt diese spanische Maschine da ist, so gut wird die argentinische nicht sein. Also musst du dich auf deine Stärken besinnen. Und die Stärken sind halt einfach große Leidenschaft, große Laufbereitschaft. Ja, und halt auch ein bisschen Freestyle, ein bisschen Messi. Mhm. Na, wie gesagt, da gibt's gute Kicker in der Kombo, das darf man nicht vergessen. Also ich glaube, allein 6 spielen in der Premier League. Und die Premier League, gut, die kauft häufig alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Aber das sind schon. Was auch dazu kommt, muss man übrigens dazu sagen, die Argentinier haben einen sehr guten Torwart. Das darf man nicht vergessen, ne? Also erst seit der Martinez da hinten drin steht, sind die auch wirklich erfolgreich und haben alles gewonnen. Ohne, keine Ahnung, ob Messi die Titel jetzt gewonnen hätte mit der Nationalmannschaft, wenn sie nicht einen wirklich erstklassigen Torwart da hinten drin hätten. Das darf man auf gar keinen Fall vergessen.
Definitiv. Der auch dann natürlich auch manchmal auch das dreckige Spiel dann versteht, wie gestern in der Schlussphase, wo er dann auch nochmal einen kleinen Krampf dann kurz nochmal hatte und auch grinsend diesen Krampf bekam. Da dachte ich, oh Gott, ist das ein Drecksack? Aber genau das braucht's.
Tja. Solange es der Schiedsrichter nicht unterbindet, klar. Gut. Natürlich ist das pauschal, aber natürlich... Natürlich wissen die halt ganz genau, ich meine, das sind abgezockte Leute. Nein. Die wissen natürlich schon, wie sie, das ist ja auch wieder was, wo du den Gegner halt nervst damit. Klar, und solange es der Schiedsrichter nicht unterbindet, ja, teste die Grenze aus, macht ja jeder da draußen.
So sieht's aus. Und ja. Die Grenze, die setzt dann am Ende sowieso Messi, der entscheidet, wo andere noch kontrollieren. Aber wenn du sagst, also Spanien, vielleicht der Favorit, würden sie Weltmeister werden? Wäre es dann der Weltmeister aus deiner Sicht, den sich die Fußballromantiker trotzdem nicht wünschen, trotz aller Perfektion, weil es zu perfekt ist?
Das ist eine schwierige Frage. Ich meine, Fußballromantiker, nee, also da, ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist jetzt vielleicht eine Plattitüde, aber wenn die Spanier Weltmeister werden, dann haben sie es einfach auch verdient. Na, ich meine, die haben mit Frankreich den Top-Favoriten rausgehauen. Wenn sie jetzt die Argentinier besiegen, dann haben sie den amtierenden Weltmeister besiegt. Also wer da noch Zweifel dran hat, ob das ein verdienter Weltmeister ist oder nicht, da muss ich ganz ehrlich sagen, nee. Und es ist ja letztendlich auch so, ich meine, von diesen 4 Mannschaften, die jetzt im Halbfinale waren, die sind ja alle, glaube ich, die ersten 4 der Weltrangliste. Mhm. Und die standen, finde ich, letztendlich auch zu Recht da im Halbfinale. Und wenn es dann einer von denen wird, dann hat der es halt letztendlich auch verdient. Wenn die 4 besten Mannschaften unter sich sind und einer besiegt 2 davon, dann hat er es einfach verdient. Mhm. Das ist dann einfach so. Und da muss man jetzt, glaube ich, nicht irgendwie die Romantik auspacken oder so. Es ist ja nicht so, dass jetzt Argentinien irgendwie ein Underdog ist oder so. Das mitnichten. Die hatten zwar einen ziemlich leichten Weg bis ins Halbfinale. Das sollte man schon mal vielleicht erwähnen. Also es gibt ja genügend Leute, die da irgendwelche Verschwörungstheorien schon am Start haben. Aber nee, also wenn die Spanier das so exerzieren wie gegen Frankreich, muss ich sagen, dann ist es auch gut anzuschauen. Das ist halt ein anderer Stil, aber der Stil ist erfolgreich, das ist schön anzuschauen. Wie gesagt, manchmal ist es langweilig, finde ich, aber das hängt halt auch immer ein bisschen vom Gegner ab. Also wenn der Gegner dich fordert, so wie die Franzosen, die Spanier, dann ist das halt, dann schaut der Spanier halt auch besser aus. Dann hast du eine ganz andere Wertschätzung für die Art, wie die Fußball spielen.
Ist das eine Idee vom Fußball, die dann vielleicht nach der WM auch abfärbt, den viele versuchen zu kopieren? Ich meine, das musst du erstmal kopieren. Das ist gar nicht so einfach. Du kannst ja sagen, ja klar, Kontrolle, Struktur, System, Wiederholbarkeit möchte ich meiner Mannschaft auch geben. Muss man auch erstmal schaffen und dann vor allen Dingen auch das Spielermaterial haben, um es zu können und auch die Zeit wahrscheinlich sowas zu entwickeln.
Ja, also ich meine, dass es nicht immer funktioniert, haben wir ja gesehen. Die Spanier waren 2010 Weltmeister, 2014 waren es die Deutschen, 2018 die Franzosen, 2022 waren es die Argentinier. Also es ist ja nicht damit getan, dass du deinen Spielstil da verfeinerst, sondern du brauchst natürlich schon auch Leute, mit denen du diesen Spielstil durchziehen kannst. Du brauchst trotzdem auch Leute, die halt dann Verantwortung übernehmen, die halt, sag ich jetzt mal, so ein bisschen die Primus in der Paris sind. Ich meine, mal ganz ehrlich, wie viele Leute wussten vorher, dass die Spanier einen Mittelstürmer haben, der ein paar Tore schießen kann? Ne? Also, das ist jetzt ja auch nicht so, dass der irgendwie wenig Tore erzielt wird im Vergleich, also in Relation zur Gesamtausbeute der Tore. Also, das ist... Das Ding ist halt, und jetzt kommen wir wieder in den Plattitüdenbereich, es sind halt K.O.-Spiele und es ist halt im Vergleich jetzt zum Beispiel zur Champions League, hast du ja immer noch ein Hin- und Rückspiel mit Ausnahme des Finales. Also das eine WM ist halt tatsächlich, wie jetzt halt auch der DFB-Pokal, in einem Spiel kann halt immer alles passieren. Dann verletzt sich einer früh, dann macht einer ein dummes Foul und fliegt vom Platz. Und das sind halt Dinge, die kannst du vielleicht in der Champions League durch Hin- und Rückspiel noch ausgleichen, aber die kannst du bei der WM auf dem hohen Niveau, auf dem vor allem diese besagten vier Mannschaften da jetzt spielen, das kannst du nicht ausgleichen. Das ist, glaube ich, da bist du verratzt. Also ich glaube, der Schweizer zum Beispiel hätte eine gute Chance gehabt, die Argentinier zu besiegen. Aber gut, dann macht halt der Herr Embolo da so eine Dödelschwalbe. Man kann jetzt noch darüber diskutieren, ne, mit VAR und Mistaken Identity und warum soll er Eingreifer nicht, aber er hat es halt mal gemacht, er ist vom Platz geflogen. Ich hätte es mal gern gesehen, was passiert wäre, wenn die Schweizer vollzählig gewesen wären. Mhm. Weil die hatten die Argentinier schon ein bisschen so am Wackeln. Gut, hatte der Ägypter auch und hat dann trotzdem noch drei am Schluss reingekriegt. Also weiß man nicht. Aber in dieser komprimierten Form, das ist ja auch irgendwie fast schon was Archaisches, dass der Fußball über 90 oder über 120 Minuten auf das Ursprünglichste zurückversetzt wird. Es ist ein Spiel, einer gewinnt, einer verliert und danach gibt's keine Chance, das wieder gut zu machen durch ein Rückspiel oder so. Gibt's nicht. Nein, ein Spiel, das musst du gewinnen, sonst bist du halt draußen.
Und da musst du 4 Jahre mit diesen Konsequenzen mal mindestens leben. Welche Geschichte würdest du denn auch aus Sicht des Sportinformationsdienstes am Ende lieber erzählen? Spaniens perfekte Kollektivmaschine oder Messis zweiter WM-Triumph? Was ist die aus deiner journalistischen Sicht die schönere, die bessere Geschichte?
Naja gut, also romantisch betrachtet ist es natürlich Messi, das ist schon klar. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der Spanier genauso überzeugend spielt wie jetzt im Halbfinale gegen die Franzosen. Ja, das ist natürlich nicht so wie Messi 39 und haben erfolgreich den Titel verteidigt als erste Mannschaft seit Brasilien, glaube ich. Dann ist es natürlich schon was schon eine gewisse Einzigartigkeit darstellt. Das sollte man schon, das ist dann natürlich schon schöner zu erzählen, logischerweise, als das durchaus Vorhersehbare, dass der Spanier mit seiner Brillanz, muss man ja fairerweise auch dazu sagen, es ist einfach brillant, wie die ihren Fußball spielen. Ja, natürlich erzählst du lieber die Geschichte, ne? Argentinien, erste erfolgreiche Titelverteidigung seit Brasilien, 62. Ja. Messi mit 39 da diesem Turnier nochmal seinen Stempel aufgedrückt. Klar, das ist natürlich zum Erzählen schöner. Brauchen wir nicht drumherum reden.
Kriegt er den goldenen Ball am Ende des Jahres, den Ballon d'Or, jetzt schon oder muss er dafür Weltmeister werden?
Puh. Gute Frage, nächste Frage. Ich glaube, Ja, also ich glaube schon. Ich kann mir jetzt im Moment nicht vorstellen, wer ihn sonst kriegen sollte, weil alle die sonst in Frage kämen, die sind nicht im Finale der WM. Die sind auch nicht so sentimental favorites, muss ich sagen. Das kommt ja auch dazu. Das ist ja letztendlich auch immer noch eine Wahl von Menschen, die halt subjektive Ansichten haben. Und wie die letztendlich ausschauen, diese subjektiven Ansichten, weiß keiner außer denen selbst. Ja, also ich, wenn die, wenn, also wenn sie Weltmeister werden, dann kriegt er das Ding auf jeden Fall, auch wenn er nur bei Inter Miami spielt.
Ja, weil er dann auf der höchsten Bühne natürlich geliefert hat und dann ist klar,
Ja.
wenn Spanien kontrolliert, aber Messi entscheidet, dann
Ja,
ist natürlich das Logische.
der hat bei dieser WM jetzt hat er 12 Scorerpunkte, also 8 Tore, 4 Vorlagen. Also da, Mai, wenn du auf der größten Bühne so eine Leistung ablieferst, jetzt das Alter mal außen vor gelassen, ja, dann bist du halt in dem Jahr einfach der Beste. Ist einfach so.
Und wenn du in die Glaskugel blickst für Sonntag, wer wird Weltmeister?
Ich habe es ja vorher schon gesagt, ich traue dem Argentinier alles zu. Also ich tippe jetzt mal auf Argentinien, auch wenn ich glaube, dass der Spanier das schon macht. Aber ich sage jetzt einfach mal, Argentinien macht's.
Dann sind wir gespannt, werden wir
Ja.
überprüfen natürlich und freuen uns auf das Finale am Sonntag. Tom, danke, dass du da warst.
Gerne.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.